SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Wir warten auf den Zug, auf den Urlaub, auf die Beförderung, auf verspätete Freunde bei einer Verabredung, auf die Familie zum Mittagessen. Und derzeit warten wir ganz besonders darauf, Freunde wieder umarmen zu können, auf den nächsten Konzertbesuch und auf einen Impfstoff, der das Leben wieder normalisiert, was auch immer das heißen mag. Und wir warten nicht gerne. Wer warten muss, ist wie auf Entzug, meint mein heutiger Gast. Der Autor Timo Reuter hat ein Buch über diese angeblich verlorene Zeit geschrieben. Warten, eine verlernte Kunst. Und darüber sprechen wir heute Abend in SWR 2 Tandem. Timo Reuter, schönen guten Abend.
Ja, ich grüße Sie.
Dank der Pandemie sind wir räumlich voneinander getrennt. Sie sitzen bei sich zu Hause, ich in einem Studio in Potsdam, und Sie haben ein bisschen warten müssen, bis wir miteinander verbunden waren. Ist Ihnen das schwer gefallen?
Ich habe ja schon gesagt, dass ich gerne warte. Das stößt öfter auf leichte Irritation. Ich warte auch nicht immer gern, aber heute war alles gut. Ich hatte noch einen leckeren Kaffee und habe hier ein bisschen die Bäume angeschaut vor meinem Fenster.
In welchen Situationen warten Sie nicht gerne?
Also wenn ich im Stress bin oder denke, im Stress zu sein, dann fällt es mir natürlich besonders schwer. Wenn das Warten eine existenziellere Komponente hat, das geht mir zum Glück nicht so oft so, aber ich erinnere mich an einen Krankenhausaufenthalt vor ein paar Jahren mit einer Nasen-OP. Da war das Warten natürlich auch sehr, sehr schwer, endlich wieder geheilt zu sein. Ja.
Über die Kunst des Wartens wollen wir heute Abend reden mit dem Autor Timo Reuter, der mein Gast ist. Die einen warten darauf, wieder große Feste feiern zu können. Die anderen warten auf die unbeschwerte Möglichkeit, Oma und Opa wieder in den Arm nehmen zu können. Und die meisten warten auf einen Impfstoff gegen Covid-19. Die Pandemie stellt unsere Geduld derzeit auf eine harte Probe. Über diese Zwischenzeit des Wartens reden wir heute Abend mit dem Frankfurter Autor Timo Reuter. Warten, eine verlernte Kunst, heißt sein Buch. Herr Reuter, wie nehmen Sie das aktuell ausgebremste Leben wahr? Wie sehr prägt das Warten derzeit unser Leben?
Also das Warten prägt ja eigentlich immer unser Leben. Es vergeht eigentlich kein Tag, an dem wir nicht warten. Und paradoxerweise denken wir aber eigentlich kaum darüber nach. Und das hat sich jetzt, glaube ich, etwas verändert. Also das Warten ist zu einem Art Dauerzustand geworden. Und ich merke das auch an den Reaktionen auf mein Buch. Also das Interesse ist jetzt nochmal sehr gestiegen, weil eben doch das Warten jetzt mehr ins Bewusstsein von den Menschen kommt.
Sie sagen, es Warten ist etwas, was wir alltäglich erleben, auch schon vor Corona. Wir warten auf den Zug oder den Anruf vom Chef oder auf Freunde. Wir warten 9 Monate auf die Geburt unseres Kindes. Wir warten beim Arzt auf eine Diagnose. Wie unterscheiden Sie das Warten? Es gibt ja unterschiedliche Formen.
Also man ist so unterschiedlich, dass man fast schon glaubt, dass es sich nicht mehr um ein dasselbe Phänomen handelt. Ich würde so an 3 Achsen das mal festmachen. Die eine Frage ist, warten wir aus freien Stücken oder sind wir dazu gezwungen? Also meistens sind wir dazu gezwungen, aber manchmal tun wir es ja wirklich auch freiwillig. Das zweite ist, warten wir auf etwas Positives oder auf etwas Negatives? Also Sie haben ja gerade schon angedeutet, wartet man auf eine Geburt oder wartet man auf einen Kuchen, der im Ofen ist, oder wartet man hingegen eben auf eine Diagnose, auf den Bus, der einen zu irgendeinem Termin bringt, wo man eigentlich gar nicht hin will. Und das Dritte ist, hat das Ganze auch eine existenzielle, womöglich gar lebensbedrohliche Komponente? Oder ist es eben doch alltäglich und damit harmlos? Und da merken wir eben schon, das Warten auf den Bus ist eben dann doch anders als das Warten auf eine womöglich schlimme Diagnose oder das Ende einer Pandemie.
Kann man auf nichts warten oder heißt Warten auch immer etwas zu erwarten?
Das ist eine sehr schöne Frage. Also Kurt Tucholsky hat in den 20er Jahren unter dem Pseudonym Peter Panther eine Kolumne geschrieben, Warten auf nichts. Und da umreißt er das so ein bisschen, dass Menschen auch oft auf nichts warten, weil sie eigentlich Angst vor dem Etwas haben. Und ich finde, warten kann zum Beispiel ja auch bedeuten, dass man eigentlich sich irgendwo verkriecht, weil man Angst hat, dass etwas passiert. Man wartet vielleicht dann unbestimmt auf nichts Bestimmtes, aber eigentlich sollte man eher handeln. Das sind Grenzfälle. Ich denke, in der Regel wartet man immer auf etwas.
Was stört uns eigentlich am Warten? Ist es die erzwungene Passivität, die Fremdbestimmtheit, die wir in diesem Moment fühlen, dieses oder auch vielleicht das ungewisse Ende des Wartens?
Also es sind mindestens, glaube ich, 2 große Dinge, die eigentlich beide so sehr anachronistisch in der heutigen Zeit stehen und eigentlich den großen Versprechen unserer Moderne auch widersprechen. Das eine, Sie haben es gerade gesagt, ist die Fremdbestimmtheit. Wir sind ja heute eigentlich alle mehr oder weniger auf Selbstbestimmung geeicht. Also wir glauben, dass wir alles irgendwie planen und kontrollieren können. Und so ist das Warten selbst im Alltag eigentlich auch eine Kränkung von uns modernen Menschen. weil uns selbst im Wartehäuschen sozusagen die Fremdbestimmtheit unseres Daseins auch vor Augen geführt wird. Mhm. Und in der Corona-Krise haben wir das eben alle kollektiv erlebt. Das war dann schon zum Teil auch, denke ich, eine heftige Kränkung dieses Egos. Und das Zweite betrifft eben die Zeit. Warten gilt ja oft als verlorene Zeit, weil wir meinen, immer noch was Besseres und mehr zu tun zu haben. Und ich würde sagen, das ist aber auch eine Betrachtung, die ist nicht alternativlos.
Ich frage mich, welche Rolle Zeit tatsächlich beim Warten spielt. Denn also ich persönlich reise zum Beispiel lieber mit dem Zug als mit dem Flugzeug. Auch wenn das länger dauert, weil mich das Warten beim Fliegen mehr nervt als das Sitzen im Zug. Also die längere Fahrzeit im Zug empfinde ich nicht so störend. Ist das nicht paradox?
Es kommt, glaube ich, darauf an, eben wie Sie es gerade schon sagen, wie man die Zeit empfindet. Es gibt so eine Redewendung, ich will die Zeit totschlagen. Und das will man ja vor allen Dingen beim Warten oft. Ich habe mir das irgendwann mal so auf der Zunge zergehen lassen, dass das vielleicht Wertvollste, was wir haben, nämlich die Zeit, dass wir das totschlagen wollen. Da habe ich mich gefragt, wie kann das eigentlich sein? Und das war eigentlich eine der Leitfragen dann auch, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Warten heißt Aufschub, warten heißt auch oft Stillstand. Und wir leben eben in einer beschleunigten Welt, ich habe es gerade gesagt, in der wir immer glauben, was zu tun zu haben und immer mehr erledigen und erleben wollen. Und da bleibt erstmal für das Warten vermeintlich keine Zeit mehr. Aber die Frage ist eben, Sie haben es ja gerade angedeutet, wenn man diese Zeit eben anders füllt, wenn man sagt, ich schaue gerne aus dem Fenster, wie die Landschaft vorbeizieht, dann ist es vielleicht keine verlorene Zeit mehr, sondern womöglich sogar geschenkte Zeit.
Aber wenn wir das tun, also wenn wir uns beim Warten ablenken, aus dem Fenster schauen, die Natur genießen, im Stau vielleicht ein spannendes Hörspiel hören oder an der Bushaltestelle ein Buch lesen, warten wir denn dann eigentlich noch?
Ist auch eine gute Frage, hängt vielleicht auch davon ab, wenn der Bus dann kommt, steigen wir ein oder lesen wir weiter? Ich habe im Laufe der Recherchen und Gedanken zu meinem Buch auch so eine Art Imperativ des schönen Wartens entwickelt. Warte so, dass die Wartezeit nicht enden soll. Das heißt, wir nehmen dann unser Lieblingsbuch zur Hand und sind dann fast schon enttäuscht, wenn der Bus dann doch kommt. Es sind alles Grenzfälle, aber ich denke, auch das zählt im Grunde genommen zum Warten dazu.
Das Warten ist vielfältig, merke ich.
Es ist super vielfältig, ja. Also ich habe ja selbst mein Leben lang gewartet und selten darüber nachgedacht eigentlich, wie wahrscheinlich die meisten von uns. Und als ich dann angefangen habe, mir intensiv Gedanken zu machen, habe ich eigentlich auch erst gemerkt, was da für eine Welt oder was für Welten auch im Warten drinstecken.
Und Sie sagen, wie wir warten, sagt eine Menge über uns aus. Nämlich was?
Zum Beispiel, auf was wollen wir denn warten? Also was für Bedürfnisse haben wir? Auf was warten wir gerne? Auf was müssen wir warten? Das heißt, in was für Zwängen leben wir? Das ist ja auch bei uns nicht dasselbe. Also manche Menschen, die haben viel mehr Privilegien, die müssen auch viel weniger warten als andere. Warten ist auch ein Spiegel der Machtverhältnisse. Wer kann wen warten lassen? Das sind jetzt nur mal ein paar prominente Beispiele.
Mhm. Warten Sie mal. Sind Sie jetzt ein bisschen zusammengezuckt? Warum werden wir eigentlich sofort ungeduldig, wenn wir warten sollen? Warum fühlen wir uns vom Warten so ausgebremst? Sie fühlt sich nutzlos an, diese tote Zeit. Und dabei warten wir jeden Tag. Warten ist eine verlernte Kunst, sagt mein heutiger Gast, der Autor Timo Reuter. Wenn wir es verlernt haben, Herr Reuter, bedeutet das ja, dass wir es irgendwann mal gekonnt haben, oder?
Zumindest bedeutet das, dass wir es erlernen können. Mhm. Die Frage, wie Menschen früher gewartet haben, die ist natürlich auch komplex, weil früher zum Beispiel, also ganz früher, es noch gar keine Uhren gab. Und als es noch keine Schweizer Uhren gab, da konnten wir halt auch noch nicht 5 oder 10 oder 20 Minuten zu spät kommen.
Sondern nur eine Weile.
Genau, nur eine Weile. Ich meine, die erste Uhr war ein Stock, die hat man in die Erde gesteckt, das war die Sonnenuhr. Aber zum Beispiel, hier ist es jetzt gerade etwas neblig in Frankfurt, das heißt, heute gäbe es gar keine Zeit.
Aber ja, nehmen wir mal die kürzer zurückliegende Vergangenheit, also 100, 200, 300 Jahre vielleicht. Wie hat sich das Warten in dieser Zeit verändert?
Man würde sagen, die typische Situation, auf die Menschen früher gewartet haben, ist das Wetter. Und heute warten wir auf den Zug. Das heißt, früher war eher die Natur eben der Bezugsrahmen und heute sind es eher menschengemachte, systemische Wartezeiten. Und die Frage, ob das Warten früher jetzt besonders schön war, die würde ich auch differenziert beantworten, weil natürlich ist das existenzielle Warten auf die Ernte oder auf ein Ende der Dürre ist nicht schön, aber es war eben normal. Weil es gab früher keine Alternativen. Also auch vor 200 Jahren gab es eben noch kein Taxi, wenn die Postkutsche mal nicht kam. Und es gab keinen Supermarkt um die Ecke, wenn die Ernte ausfiel. Das heißt, das Warten war normal. Man hat sich daran nicht so sehr gestoßen. Und, das ist auch sehr interessant, der Leerlauf war auch beim Warten normal. Denn die Menschen konnten sich ja gar nicht ablenken. Es gab keine Unterhaltungsindustrie, keine Unterhaltungselektronik und viele konnten nicht mal lesen. Und wenn wir das mal auf die heutige Zeit übertragen, denke ich, wir würden ja beinahe verrückt werden, wenn wir uns beim Warten nicht ablenken können.
Waren die Menschen dadurch geduldiger?
Ich möchte noch mal kurz einen Blick in die Wortgeschichte wagen. Das vielleicht bedeutendste und doch etwas in Vergessenheit geratene Wörterbuch zur deutschen Sprache, das Grimmsche Wörterbuch, da finden wir super interessante und auch erstaunliche Erkenntnisse zum Warten. Was hat Warten früher bedeutet? Das hieß Ausschau halten. Das kennen wir heute noch von der Warte. Es hieß aufpassen. Wir kennen heute noch den Wärter. Es hieß dienen. Wir warten heute manchmal noch Gästen auf. Und das Spannendste fast finde ich, es hieß auch pflegen. Früher aber, da wartete man auch Menschen. Heute warten wir nur noch Maschinen. Wenn wir diesen Blick in das Wörterbuch wagen, dann könnte man schon davon ausgehen, dass das Warten früher eben positiver war. Ich habe noch eine ganz schöne Anekdote von den Bahnhöfen des frühen, mittleren 19. Jahrhunderts. Es waren die ersten Bahnhöfe, die ersten Züge rollten damals und die Menschen kamen eigens früher zu den Bahnhöfen, um länger zu warten und dabei die neue Technik zu bewundern. Das heißt, Warten hieß früher staunen. Und aber das haben wir heute eher verlernt.
Warten lassen war in der Vergangenheit auch Machtdemonstration.
Es ist es bis heute.
Wartet man anders, wenn man machtlos ist, wenn man sich in sein Schicksal fügen muss?
Ich würde zunächst nochmal auf diese Machtfrage antworten und dann vielleicht auf diese Frage der Ohnmacht. Also wer auf wen warten muss sozusagen oder wer wen hinhalten kann. Das war schon immer eine Frage von Macht und von Privilegien. Oder ich will es mal anders formulieren, die Möglichkeit, andere hinzuhalten, die entsteht nicht im luftleeren Raum, sondern die ist eben Resultat von Machtverhältnissen. Es fing schon ganz früh an im alten Ägypten. Da haben dann die Könige oder die Pharaonen haben Boten geschickt zu einem anderen Königshof. Und diese Boten mussten dann oft dort jahrelang ausharren, bis sie wieder nach Hause geschickt wurden. Und manche haben sich sogar zu Tode gewartet. Und dieses Machtspiel wird ja bis heute gespielt, ne? Also auf der Arbeit, die Chefin kann ihre Angestellten hinhalten. Aber wenn die das umgekehrt tun, dann droht die Kündigung. Genauso in der Liebe, vielleicht auch manchmal mit Absicht, manchmal nicht, werden die potenziellen Partnerinnen hingehalten. Und in der Politik ist es genauso. Also Wladimir Putin zum Beispiel ist dafür berühmt, dass er andere Staatschefs gerne mal stundenlang warten lässt. Da gibt es eine Geschichte von vor ein paar Jahren, da musste Angela Merkel, ich glaube, 4 Stunden auf Wladimir Putin warten.
Damit hat er seine Macht demonstriert. Sie genau. Schreiben, heute sind es aber vor allem die Armen, die unter der Warterei leiden. Ist Warten also ein Indikator für soziale Ungleichheit?
Auf jeden Fall. Also die Wartezeiten sind in jetzt unserer Gesellschaft auch höchst ungleich verteilt. Also es sind meistens die ohnehin schon Marginalisierten, denen das oft existenzielle und auch lange Warten zugemutet wird. Also wenn wir mal schauen auf der Ausländerbehörde oder auf dem Arbeitsamt oder vor den Tafeln, das sind eben immer die, die ohnehin schon über wenig Privilegien verfügen, die dann auch noch auf Lebenswichtiges zum Teil warten müssen. Ich habe in diesen Recherchen dann 3 Faktoren ausgemacht, die diese strukturelle Diskriminierung eben besonders bedingen. Das erste ist, Geld wartet nicht. Das sehen wir alle zum Beispiel bei den VIP-Warteschlangen oder auch in den Arztpraxen von Privatpatienten und von Kassenpatientinnen. Also Geld wartet nicht oder sehr selten. Das zweite ist, Frauen warten länger als Männer, also auf gleiche Bezahlung und Teilhabe zum Beispiel. Oder auch im Sozialismus, da waren diese berühmt-berüchtigten langen Warteschlangen, die es eigentlich vor jedem Geschäft gab, die waren hauptsächlich von Frauen. Frauen standen dort, obwohl sie auch gearbeitet haben. Und der dritte Faktor ist jetzt auch anknüpfend an die aktuellen gesellschaftlichen Debatten und Proteste. Da geht es auch um Rassismus. Also wer über den entsprechenden Pass verfügt, der muss eben nie auf der Ausländerbehörde warten. Und das Ganze geht aber noch einen Schritt weiter. Es gibt einen US-Soziologen, Barry Schwarz, der hat in den 1970er Jahren die Wartezeit beim Arzt und in Krankenhäusern untersucht. Mhm. Und er hat 2 Dinge festgestellt in den USA. Also Reiche warten kürzer als Arme. Aber noch stärker wiegt eben, dass weiße Menschen kürzer warten als schwarze Menschen.
Fühlen wir uns deshalb auch so schlecht, wenn wir warten müssen, weil wir uns dadurch halt herabgesetzt fühlen?
Also warten zu müssen kann auf jeden Fall bedeuten, dass man sich unterordnet. Es kann natürlich auch bedeuten, dass man jemandem Respekt zollt. Aber ich glaube, das ist dann eher eine Art freiwilliges Warten. Während wenn wir wirklich hingehalten werden, auch noch im Ungewissen gehalten werden, das spielt ja zum Beispiel in Kafkas Werk eine ganz große Rolle. Die Menschen warten da ständig und sie wissen nicht, wie lange und manchmal gar nicht, worauf. Dann ist es auf jeden Fall eine Form der Erniedrigung und die wird uns vor Augen geführt, ja.
Vieles, was wir heute als fortschrittlich betrachten, versucht ja Warten zu vermeiden. Wir bestellen im Netz und am nächsten Tag wird's geliefert, manchmal sogar am gleichen Abend. Alles, was uns angeboten wird, vom Kredit bis zum Auto, punktet, wenn es sofort lieferbar oder sofort verfügbar ist. Wir können rund um die Uhr Nachrichten lesen und sehen, verstärkt das die Ungeduld? Kommen wir aus der Übung, wenn wir immer seltener warten müssen?
Auf jeden Fall. Es geht definitiv auch um Gewöhnung und um Erwartung. Und ich glaube, gerade nochmal die Digitalisierung hat uns ja wirklich diesen Mythos nochmal eingeimpft, dass der Aufschub sozusagen uns nur von unserem Glück trennt. Also, dass wir glücklich sind, wenn wir alles sofort bekommen. Und ich glaube aber, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Zumindest stelle ich diese These in meinem Buch auf.
Der Autor Timo Reuter ist heute Abend mein Gast. In seinem Buch Warten, eine verlernte Kunst, erzählt er von der Entstehung des modernen Zeitgefühls und plädiert dafür, öfter mal nichts zu tun und einfach mal freudig zu warten. Sie empfehlen, Herr Reuter, eine Let-It-Be-Liste anzulegen, statt eine To-Do-Liste. Was kann auf einer Let-It-Be-Liste denn stehen?
Das ist, glaube ich, auch ein Stück weit sehr individuell, aber es gibt natürlich Sachen, die uns fast alle betreffen. 20 Mal auf das Smartphone schauen pro Stunde oder pro Tag, nochmal E-Mails zu checken und nochmal vielleicht noch irgendwas einkaufen zu gehen, was man eigentlich gar nicht braucht. Da kann sehr viel draufstehen. Wer gerne putzt, der kann vielleicht auch das Putzen draufschreiben.
Ich wollte gerade sagen, für viele Menschen ist eine To-Do-Liste auch eine Let-It-Be-Liste, wenn Putzen draufsteht. Worin besteht denn der Unterschied zwischen Prokrastination und Warten?
Na, ich glaube, Prokrastination ist natürlich auch ein Phänomen in unserem Zeitgeist. Also ich glaube, wenn wir darüber lesen, dann fällt auch viel unter die Prokrastination, was eigentlich gar nicht drunter fallen sollte. Also ich würde den Unterschied eher da ziehen, was eben wirklich das Reich der Notwendigkeit sozusagen, um mit Marx zu sprechen. Oder eben das, was wir im Leben wirklich brauchen. Wenn wir Kinder haben, können wir schlecht auf die Let-It-Be-Liste schreiben, Frühstück für die Kinder machen. Ja. Aber das Smartphone können wir wirklich mal weglegen. Da passiert eigentlich nichts Schlimmes. Aber wir sind es natürlich anders gewohnt. Und das ist eine Übersprungshandlung. Ne? Also Hand in die Hose, Smartphone raus, drauf rumtippen.
Was steht auf Ihrer Let-It-Be-Liste?
Ich muss ehrlich gestehen, im Moment habe ich gar keine. Hatte jetzt letzter Zeit viel zu tun und habe mir jetzt allgemein vorgenommen, die Tage ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. Mal gelingt mir das, mal nicht. Ich verspreche Ihnen hier, ich werde morgen eine Let-It-Be-Liste schreiben.
Okay, was schreiben Sie denn morgen drauf? Das arbeiten lassen.
Tatsächlich, ich sehe gerade hier neben mir meine To-Do-Liste, die ist noch relativ groß. Ich werde einfach mal versuchen, da mal 5 Sachen von runterzustreichen.
Die schieben Sie dann rüber auf die Let-It-Be-Liste.
Genau.
Was bewirkt denn das bewusste Warten? Also was geht den Menschen heute verloren mit ihrer Ungeduld, mit der Unfähigkeit zu warten?
Da geht natürlich im Grunde genommen eine Menge bei verloren. Ich würde mir gerne die Ungeduld auch mal anschauen. Im Gegensatz zu Geduld, was heißt eigentlich Ungeduld? Und da sehen wir dann auch schon, wenn wir uns dieses Phänomen mal genauer anschauen, was da verloren geht. Also Ungeduld heißt ja, wir können nicht abwarten. Und wir wollen den Lauf der Zeit sozusagen beschleunigen. Das heißt, entweder wir wollen eilig in die Zukunft drängen, sozusagen Zeit überspringen. Und da sind ja schon eine ganze Menge Fehlerquellen liegen da drin. Wir tun einfach Dinge zu schnell und dann entstehen Fehler. Und die andere Form der Ungeduld ist, wir versuchen, diese Zukunft sozusagen ins Hier und Jetzt zu ziehen. Das heißt, Dinge zu erzwingen, die eigentlich Zeit bräuchten. Ich bin selber auch Gärtner. Ich merke das, wenn ich die Pflanzen zu früh rauspflanze, vor den Eisheiligen, dann sterben die. Ja? Das heißt, die Geduld ist für die Pflanzen, also meine Geduld ist sozusagen für meine Pflanzen lebenswichtig. Der große Philosoph Hegel hat das in einem sehr schönen Zitat schon vor über 200 Jahren auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Ungeduld verlangt das Unmögliche, nämlich die Erreichung des Ziels ohne die Mittel. Mhm. Das heißt, es gibt einfach Dinge, das sind ja auch zwischenmenschliche Beziehungen, die brauchen einfach Zeit. Und ich kenne das natürlich auch von mir selbst. Wir wollen dann gerne jetzt schon wissen, wie ist der Beziehungsstatus. Wir wollen gerne schon jetzt das und das klären. Aber manche Dinge brauchen Zeit. Auch eine Entschuldigung zum Beispiel, die braucht Zeit. Wenn man sie einfach so ausspricht, du, sorry, ist es halt so dahergesagt. Wenn man sich aber ein bisschen Zeit lässt, dann ist halt auch die Ernsthaftigkeit des Ganzen irgendwie zu sehen.
Mhm. Beim Gärtnern haben Sie auf jeden Fall schon mal das Warten gelernt. Wie haben Sie den Wert des Wartens überhaupt für sich entdeckt? Was war am Anfang?
Ja, am Anfang ist, glaube ich, die Erfahrung auf Reisen tatsächlich gewesen. Natürlich in einer sehr viel entspannteren Umgebung, also zu merken, was das Warten eigentlich auch Positives mit sich bringt. Das Wort Travel, das ist das englische Wort für das Reisen, stammt vermutlich vom französischen Travail. Das heißt, von der Arbeit. Das heißt, das, was ich mit Reisen meine, das bedeutet auch immer, man muss irgendwie auch sich auf Abenteuer einlassen, das Unfertige, das Spontane zulassen.
Also wenn Sie reisen, legen Sie sich nicht für 5 Tage an den Strand und drehen sich 4-mal am Tag, sondern das ist dann wirklich ein Reisen und nicht nur der Urlaub am Strand.
Genau, ich meine, das gehört dann auch dazu irgendwann, die 5 Tage, aber ich versuche dann lieber weniger zu reisen und dafür länger, weil ich eben einfach gemerkt habe, wer im Urlaub gar keine Zeit hat und irgendwie immer nur schnell ans Ziel kommen will und dann diesen reibungslosen Umstieg sozusagen genießen will, der verpasst eben die Zwischenwelten. Und gerade diesen Zwischenwelten, aber da passieren eben die ungewöhnlichen Geschichten. Das heißt also, nur wer Umwege in Kauf nimmt und wer warten kann, der kann sich eigentlich auch überraschen lassen und unverhoffte Begegnungen machen. Und das habe ich besonders auf Reisen eben erfahren, auch was das Warten dann für ein Türöffner ist. Ja? Also man kommt irgendwo an und will auf die Schnelle irgendwas haben, irgendwas kaufen. Dann kriegt man meistens eben das Zweitbeste überteuert, ohne Liebe gemacht sozusagen. Wer aber eben warten kann, das ist ein Zeichen des Respekts, weil Zeit eben auch ein Geschenk ist. Und wenn man dieses Geschenk eben mitbringt, dann öffnen sich auch Türen.
Wie schwer ist das Nichtstun, das Warten, wenn man das Warten verlernt hat? Also wie schwer ist Ihnen das früher gefallen, dieses Warten auszuhalten, eben nicht sofort das Erstbeste zu nehmen, sondern Zeit zu schenken?
Ich will ehrlich sein, mir fällt es auch heute oft noch schwer. Also ich meine, ich habe mich beinahe 2 Jahre intensivst damit beschäftigt und dieses Buch geschrieben. Und das heißt trotzdem jetzt nicht, dass ich ein super geduldiger Mensch bin. Ja? Also ich glaube auch dadurch, dass ich auch so ungeduldig war, ist auch überhaupt erst eine große Motivation in mir entstanden, dieses Buch eben zu schreiben. Und durch diese Beschäftigung habe ich zumindest schon mal gelernt, kritischer auf meine Ungeduld zu blicken.
Was hat sich noch verändert? Ja. Dass jetzt dadurch, dass Sie besser warten können, ja nicht immer warten können, aber besser warten können?
Na, ich sehe mehr. Also wer es schafft, beim Warten zu verweilen, das ist ganz schön, da besteht nämlich ein großer Unterschied, weil warten, wir haben es ja vorhin gesagt, man wartet eigentlich immer auf etwas und man will eigentlich von dort weg, wo man gerade ist. Das kann ein Zeitpunkt sein oder ein Ort sein. Während beim Verweilen kommt man eben gerade dort an, wo man ist. Und erst wenn man eben ankommt, dann kann man auch zum Beispiel bei den kleinen Dingen verweilen und die Schönheit der kleinen Dinge entdecken. Das kann ein Vogelgezwitscher sein oder eine kleine Blume, die irgendwo aus dem Asphalt in der Bushaltestelle wächst. Also überhaupt erst die Umgebung und auch die Mitmenschen mal zu sehen und nicht einfach natürlich in der Hektik, wir haben gerade über die Ungeduld gesprochen, einfach über alles sozusagen auch hinwegzugehen.
Es ist aber schon ein Privileg, warten zu können, oder?
Es ist ein riesiges Privileg. Wir haben das jetzt während der Corona-Zeit gesehen. Also wie viel Stress dieses Warten auf das Ende der Krise und auf einen Impfstoff, wie viel Stress das mit sich bringt, das hängt nicht nur von irgendeiner individuellen Stressresilienz ab, sondern vielmehr von gesundheitlichen, von wirtschaftlichen, von sozialen Privilegien. Also mal ein paar Beispiele. Musste ich jetzt gerade bei diesem totalen Lockdown, habe ich da in einer lichtdurchfluteten 5-Zimmer-Wohnung gewohnt oder in einer dunklen 1-Zimmer-Wohnung? Wurde mein Lohn weiter bezahlt oder musste ich um meine Existenz bangen? Bin ich Teil eines solidarischen Netzwerks oder auf mich alleine gestellt? Also, und musste ich in Deutschland warten oder im globalen Süden? Also man sieht natürlich, diese Privilegien, die machen ganz, ganz viel aus. Und das ist nicht nur während der Corona-Zeit so, sondern auch sonst. Also Menschen warten auf ein Spenderorgan oder auf eine Aufenthaltsgenehmigung. Und ich denke, da verbietet sich dann eigentlich fast schon, gut gemeinte Ratschläge zu erteilen, sondern da hilft dann eigentlich nur Solidarität.
Es ist ein Paradox unserer Zeit. Wir klagen darüber, keine Zeit zu haben. Und wenn wir sie haben, wissen wir nicht, wie wir sie füllen können. Warten empfinden wir als verlorene Zeit, weil wir diese Kunst des Wartens nicht können, aber wir können es wieder lernen, meint mein Gast heute Abend, der Autor Timo Reuter. Wenn man mal über den Tellerrand in andere Länder schaut, Herr Reuter, und Sie haben das ja auch getan auf Ihren Reisen, dann gehen die Menschen zum Teil ganz anders mit dem Warten um als wir. Was haben Sie da erlebt? Wo können die Menschen viel, viel besser warten als wir?
Also am Anfang meines Buches steht ja eine Geschichte auf einer brasilianischen Insel. Ich war selber am Ende einer 7-monatigen Reise, das heißt sehr entspannt. Ich kam auf dieser Insel an, es ist ein wunderbarer Ort, die Sonne scheint, riesige Seemandelbäume spenden, großzügig Schatten. Es ist eigentlich alles perfekt für mich und doch war ich ungeduldig. Meine Füße scharren im Sand, weil der Bus nicht kommt. Und ich war auch der einzige Idiot anscheinend, der so ungeduldig war. Da habe ich mich natürlich schon gefragt, wenn ich hier im quasi Paradiesischen noch ungeduldig bin, wo will ich dann überhaupt hin? Das war meine persönliche Erfahrung, natürlich im Kontrast zu der doch größeren Gelassenheit der Menschen dort. Das heißt, vielerorts erlebt man schon diese Geduld und diese Gelassenheit und trotzdem wäre ich vorsichtig, den Menschen das per se zuzuschreiben in bestimmten Gegenden oder in bestimmten Ländern, weil natürlich es auch oft um die Rahmenbedingungen geht. Mhm. Also es geht auch um eine Erwartung. Wer eben weiß, dass der Bus kommt, wann er will, der macht vermutlich das Beste daraus, wenngleich sich die Menschen auch wünschen, dass der Bus öfter kommt und pünktlicher kommt. Also ich habe die Menschen auch gefragt, ja, würdet ihr euch denn wünschen, dass der Bus zweimal die Stunde kommt? Ja klar, haben die gesagt. Also es hat natürlich oft auch was mit einer erzwungenen Entbehrung zu tun. Und zum anderen mal hat es auch was mit dem Zeitverständnis zu tun. Also um es auf den Punkt zu bringen, dort wo die Uhr und der Kapitalismus noch nicht alle Lebensbereiche komplett durchdrungen haben, das kann man auch gelassener warten.
Ich habe so eine ähnliche Geduld, Gelassenheit in der Karibik erlebt. Welche Rolle spielt es, dass die Menschen in diesen Ländern viel häufiger Krisen erleben und erlebt haben?
Na, sicherlich ist auch die Gewöhnung wiederum an Krisen und damit ja auch an eine größere Fremdbestimmtheit des eigenen Lebens, die führt bestimmt schon auch dazu, dass man sich auch dieser Fremdbestimmtheit des Wartens, des alltäglichen Wartens eher unterordnet und dass man das vielleicht auch eher als harmlos betrachtet. Ich meine, das ist ja auch eine Chance, die wir jetzt haben. Ja, wir warten auf das Ende von so einer fundamentalen Krise, der Corona-Krise. Und vielleicht ist es ja wirklich so, dass uns das Warten auf den Bus jetzt ein bisschen harmloser vorkommt.
Ja, wir müssen es ja gerade wieder lernen. Wir müssen warten. Könnte das Virus auch also was Gutes bewirken, dass wir wieder mehr Geduld lernen?
Ich glaube, das Virus könnte zwei gute Dinge bewirken, bei allem Schlechten, was es auch gibt. Das eine ist auf der individuellen Ebene, dass wir mehr Geduld lernen und auch die Wertschätzung für das Wesentliche. Also gesund zu sein, soziale Kontakte pflegen zu dürfen, jemanden umarmen zu dürfen und auch eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit zu haben. Das ist so auf der individuellen Ebene. Und dann gibt es aber auch noch die gesellschaftliche Ebene. Und da sehe ich, wenngleich auch mit verhaltener Hoffnung, aber eine Chance zur Transformation, weil eine Sache, die wir jetzt, denke ich, schon auch gesehen haben, ist, dass wir eigentlich auch mit weniger zurechtkommen. Dass wir eigentlich auch irgendwie besser warten können, als wir vielleicht dachten, weil die Deutschen gelten ja nicht unbedingt gerade als Warteweltmeister. Ja. Und darin, denke ich, liegt zum einen mal die Chance, sich auch von diesem höher, weiter und vor allen Dingen schneller ein Stück weit zu verabschieden. Und auch in anderen Bereichen umzusteuern. Also diese Krise und dieses dauerhafte Warten hat ja schon auch dazu geführt, dass jetzt viele Menschen wieder grundsätzliche Fragen gestellt haben. Also welche Berufe sind systemrelevant? Wie sollen die entlohnt werden? Soll wichtige Infrastruktur wirklich komplett privatisiert sein? Und wenn wir damit beginnen würden, diese Fragen auch jetzt schon zu beantworten und umzusetzen, dann besteht schon auch die Chance zu einer Transformation zu etwas Besserem.
Sie zitieren in Ihrem Buch Oscar Wilde, gar nichts zu tun, das ist die allerschwierigste Beschäftigung und zugleich diejenige, die am meisten Geist voraussetzt. Wenn wir jetzt also mehr warten, besser warten lernen, das Warten wieder lernen, tun wir damit auch unserem Geist etwas Gutes?
Auf jeden Fall. Also der Geist, glaube ich, auch gerade durch diese permanente Reizüberflutung des Digitalen ist natürlich eigentlich immer gefordert. Und ich glaube, gerade in etwas wie Leere oder Langeweile liegt eine große Chance, erstmal ein Stück weit auch wieder sich von dieser Reizüberflutung zu entfernen und ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und daraus kann aber dann ganz Neues entstehen. Ich möchte gerne mal zwei Beispiele geben. Also für den umstrittenen wie auch berühmten Philosophen Martin Heidegger liegt in der Langeweile tatsächlich der Ausgangspunkt des Philosophierens. Also erst wenn einem wirklich langweilig ist, fängt man an, sich existenzielle Seinsfragen zu stellen. Warum bin ich hier? Warum lohnt es sich überhaupt zu leben? Und das andere ist, das kennen viele Kreative und Künstlerinnen, dass die Langeweile sozusagen auch das Tor zur Muße ist.
Darauf wollte ich fast gerade hinaus. Also die Muße, ohne das Nichtstun, ohne das Warten, ohne die Leere, kommt man ja gar nicht zur Muße. Und so kann ja auch keine Kreativität entstehen.
Ganz genau. Also Kreativität kann man eben nicht erzwingen, sondern die ergibt sich sozusagen.
Also würden wir anders warten können, wenn Kreativität auch einen anderen gesellschaftlichen Wert hätte?
Und auch wenn das Nichtstun und die Pausen einen anderen gesellschaftlichen Wert hätten. Ich habe in meinem Buch einige schöne Beispiele gesammelt, wie große Erfindungen eigentlich aus Langeweile gemacht wurden.
Zum Beispiel?
Also zum Beispiel saß Isaac Newton wartend und auch wahrscheinlich grübelnd im Garten und plötzlich sah er diesen Apfel, diesen berühmten Apfel vom Baum fallen und begründete die Gravitationslehre. Ein anderes Beispiel ist Martin Luther, der musste sich fast ein Jahr lang auf der Wartburg verstecken und er hat selber gesagt, dass ihn die Langeweile beinahe zermürbte. Was hat er gemacht? Die Bibel ins Deutsche übersetzt. Jetzt ist die Frage, was wohl gewesen wäre, wenn er ein Smartphone dabei gehabt hätte.
Hätten wir wahrscheinlich immer noch nur eine lateinische Bibel.
Oder vielleicht hätten wir sie in ganz vielen Sprachen, weil er die Übersetzungs-App genutzt hätte. Aber vermutlich hätte er sich eher abgelenkt, ja.
Also freuen wir uns, wenn wir mal wieder warten dürfen. Es ist eine Kunst, die unser Leben bereichert, sagt Timo Reuter, der Autor, war heute Abend mein Gast. Vielen Dank, Herr Reuter, für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Redaktion der Sendung hatte Cornelia Bach, die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt und für die Technik war Vera Jakesch verantwortlich. Machen Sie es gut.